Lux Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Cavouras und Anselm Neft.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von Lux Brunch. Heute mit unserem ersten und tollen Gast Simone Buchholz, einer bekannten Krimi-Autorin, die in Hamburg lebt. Angeblich ist sie hier hingezogen wegen des Wetters. Sie kommt ursprünglich aus Hessen, glaube ich. Im Spessart bist du aufgewachsen.
Ja, am Waldrand.
Vor gar nicht allzu langer Zeit, irgendwann so in den 70ern. Und du hast als Kellnerin und Journalistin schon bereits Herzen erobert und dann wichtige Themen als Sachbuch bearbeitet. Das Orgasmusbuch habe ich irgendwie gegoogelt.
Ey, hast du geschrieben? Es fliegt mir immer um die
Ja, Ohren, klar, das ist zu schön. Das ist zu schön.
Ich war einfach nicht mehr ganz jung und brauchte das Geld.
Ja, aber es ist ja auch ein wichtiges Thema. Ich meine, ein guter Orgasmus hat noch keinem geschadet und auch keiner. Und
ich glaube, ich habe wie immer elegant drüber hinweggeschrieben. Sexszenen so furchtbar.
Ja, Sexszenen ist ein schwieriges Sujet. Mhm. Du hast auf jeden Fall dir vor allen Dingen einen Namen gemacht mit Chastity Riley, einer Ermittlerin, einer außergewöhnlichen Ermittlerin, die in mittlerweile, glaube ich, 9 Krimis die Hauptrolle spielt. Stimmt das? 9 Krimis?
Mm, ich schreibe gerade den 10. Ja.
Wahnsinn. Und ich glaube, Mexiko Ring oder Hotel Cartagena soll auch zu einer Serie umgestaltet werden.
Office.
Noch drüber reden? Okay.
Also wenn dann alles, aber es ist dieses Wenn.
Ja, das ist bei Verfilmungen oft so, dass große Projekte komplexe Entscheidungsprozesse mit sich bringen und irgendeiner kann es immer noch versauen.
Ja, und ich kriege so alle 3 Monate so eine telefonische Nachricht vom Produzenten, wo ich dann wieder total aufgeregt bin für 2-3 Tage. Und dann dauert es aber wieder 3 Monate, bis die nächste News kommt, die dann vielleicht nicht so gut ist wie die vorherige. Und es ist so ein riesen Gewas, wie mein Mann sagen würde. Ja. Und ich versuche es einfach so in so eine Schublade zu packen, so eine gedankliche, und nicht drüber nachzudenken. Also als es das erste Mal losging, glaube ich 2011, gab es die ersten Ideen, dass man das mal machen könnte.
Wow, ja.
Aber immer unterschiedliche Produktionsfirmen. Da dachte ich, geil, Altersvorsorge, bin reich, super.
Jetzt läuft's.
Ja, und das ist
Fame, endlich.
Ja, das ist 9 Jahre her. Also das ist, wer weiß, ob da jemals was draus wird, aber ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen.
Ja, also ich kann mir diese Krimis gut auch als Verfilmung vorstellen, wobei man nicht unterschlagen darf, dass sie vor allem durch eine bestimmte Sprache leben, durch so eine bestimmte Hamburgerisierung des Hardboiled-Tonfalls, wie man ihn von Raymond Chandler oder Dashiell Hammett kennt und so, aber es ist vielleicht ein bisschen weniger traumatisiert und kühl und abgefuckt als damals in den 40ern oder 30ern in den USA, wo es den amerikanischen Männern vielleicht noch ein bisschen schlechter ging.
Naja, die waren ja auch als Soldaten im Krieg einfach. Das ist natürlich ein total großer Unterschied. Also meine Ermittlerin ist ein Soldatenkind tatsächlich. Mhm. Also die ist Tochter eines amerikanischen Offiziers, der in Frankfurt stationiert war. Und so ein bisschen, glaube ich, ist das der Anschluss an diese,
das heißt, du nimmst die Tradition auf und spielst sie weiter und der Sound ist wichtig.
Ja, die ist auf eine andere Art traumatisiert, eher so die Art, wie unsere Generation dann traumatisiert ist, mit Scheidungskind und so, und man sprach aber nicht drüber und solche Sachen, und niemand hat jemals diesen Deckel hochgenommen dessen, was da eigentlich passiert ist, als sie 2 war. Das ist natürlich eine andere Traumatisierung, als wenn man im Krieg war. Deshalb sind die Bücher, glaube ich, oder die Figuren nicht ganz so kaputt.
Ja.
Es wird noch ein bisschen mehr, es werden ein paar mehr Gefühle zugelassen, aber niemand kann gut drüber reden. Ich glaube, das ist so. Mhm. Also es gibt sie und sie sind auch ein Thema, aber die Sprache darüber fehlt meinen Figuren. Und ich glaube, das kann man wiederum ganz toll in einer Serie erzählen, ehrlich gesagt. Also ich wäre da total gespannt drauf, wenn das denn mal passieren würde.
Ja, es ist ein neues Format.
Ja, weil das einfach, weil das dann das, was du selbst gemacht hast, so transformiert, also in eine andere Form bringt. Und ich fände es einfach super interessant, das zu sehen, wie die das machen, wie bringen die das auf Bilder oder wie übersetzen die das in Bilder. Und deshalb können mal alle die Daumen drücken, dass das passiert. Aber wie gesagt, wir können es auch einfach sofort wieder vergessen. Lass uns über was anderes
reden. Wir drücken die Daumen und vergessen es am besten erstmal.
Wir wollen ja auch mit dir über was anderes reden. Du hast uns ein Buch aufgedrückt.
Ja. Ja, einen ordentlichen Schinken eigentlich, ne?
Ja, 300 irgendwas Seiten.
Ich finde, es sieht viel dicker aus. Ja, doch, 347.
Ja, was ist das für ein Buch und warum hast du uns das lesen lassen?
Genau, ihr musstet lesen. Ja. Sarah Gran, Das Ende der Lügen. Der englische Originaltitel ist The Infinite Blacktop. Und das ist der, es erschien im Heine Verlag, im Hardcore Imprint, übersetzt von Eva Bonnet. Und das ist der dritte Fall von Claire de Witt, der selbsternannten besten Detektivin der Welt. Ich weiß nicht, ob sie die beste Ermittlerin der Welt ist, aber sie ist auf jeden Fall eine der ungewöhnlichsten. Das Ganze findet auf drei Zeitebenen statt. Eine Zeitebene spielt 1985, glaube ich.
86.
Danke, Nefeli. Du hast so ein Mindmap gemacht, ja. Das finde ich super. 1986 in Brooklyn, genau, als sie mit ihren Freundinnen Tracy und Kelly auf Basis der Cynthia Silverstone Comics in einem Fall ermitteln. Die zweite Zeitebene spielt 1999 in Los Angeles, glaube ich. Mhm. Ne? Und die, wo es um das Verschwinden eines Künstlers geht, eines Malers. Und die dritte Zeitebene, das ist quasi die erzählte Gegenwart, ist 2011. Und damit beginnt es auch, weil jemand versucht, Claire de Witt umzubringen. Und sie erzählt also, oder Sarah Gran erzählt in diesen drei Strängen, die erst wahnsinnig lose miteinander verbunden sind, aber dann immer, immer, immer enger sich zusammenziehen, erklärt sie im Prinzip die Löcher im Leben der Claire de Witt oder erzählt die und dringt wahnsinnig tief in die Psychologie dieser Figur vor und sie sprengt alle Regeln, an die man sich eigentlich halten muss, wenn man einen Kriminalroman schreibt. Und dadurch, dass sie das tut, ist es große Literatur, finde ich. Weil immer, wenn also die Regeln kannst du nur sprengen, wenn du sie komplett beherrschst. Und das macht sie super. Das Ganze ergibt ein relativ windschiefes Buch, einen windschiefen Roman. Also das, manchmal knarzt das so an allen Ecken und Enden. Und das ist aber gerade das Aufregende daran. Und die Sprache ist tatsächlich auch fantastisch, finde ich. Also ich habe sie erlebt. Ich durfte mal ihre deutsche Stimme sein. Und es ist nicht nur sehr, sehr gut übersetzt von Eva Bonnet. Es ist auch einfach, das englische Original ist wahnsinnig gut. Und sie ist sehr nah dran an diesem Hardboiled-Ton. Und gleichzeitig geht sie permanent drüber hinaus. Und es gibt so fantastische Elemente, wo man denkt, ja, halluziniert die jetzt? Oder ist das in ihrer Welt so? Ist sie halt einfach, ist deren Welt vielleicht auch so unzuverlässig, nicht nur die Erzählerin, sondern auch die Welt, in der das alles spielt, und kann da überhaupt irgendwas stimmen?
Man muss ja auch dazu sagen, dass sie auch ein bisschen sein Drogenproblem hat.
Ey, immer, dieses, die ist nur druff.
Ja, ist nur druff. Dieser Rausch, also das ganze Buch liest sich ja auch wie ein Rausch. Oh. Ich hatte einmal, das ist ein kurzes Leseerlebnis, was ich kurz einblenden möchte, ich habe das so abends vorm Schlafengehen in der Mitte weitergelesen. Und ich merkte, ich drifte in so einen Halbschlaf ab, aber habe weitergelesen. Und es war eine Stelle im Buch, wo plötzlich eine Maus auftritt.
Genau, die weiße Maus.
Genau, und ich fühlte mich aber selber, also sie war selber im Rausch. Ich war in diesem Halbschlafmoment, dass ich dachte, ich bin selber auch im Rausch. Und ich habe dann auch damit auch geträumt und musste am nächsten Tag so mal alles nachlesen, weil ich nicht sicher war, was war eigentlich davon real oder was nicht, weil sich das alles so...
Du hast dir als Leserin nicht mehr getraut.
Ja, ich habe mir als Leserin sogar nicht mehr getraut, weil ich der Erzählerin nicht getraut habe, weil ich selber im Halbschlaf war. Kein guter Zustand, um ein Buch für einen Podcast zu lesen. Und das war total spannend. Und dieses Gefühl habe ich aber auch oft im Halbzustand, also im Wachzustand gehabt, dass ich dachte, Moment mal, habe ich da jetzt gerade was verpasst? Was ist eigentlich das Rätsel, was mir hier erzählt wird? Genau. Also häufig ist ja eigentlich bei Kriminalromanen oder bei allgemein Krimis gucken oder Serien oder so, dass man weiß, okay, das ist das Rätsel, es muss gelöst werden. Hier ist aber die Herangehensweise, finde erst das Rätsel. Mhm. Und es geht ja gar nicht unbedingt um die Lösung.
Finde die Löcher, ja, finde die Risse. Löcher. Genau, ja. Und da ist so ein bisschen der Unterschied zwischen dem Rätselkrimi, dem klassischen, den auch Agatha Christie natürlich oder Sir Arthur Conan Doyle etabliert hat, zum sogenannten Noir. Und das ist natürlich ein Roman Noir. Da geht es eben nicht darum, das Rätsel zu lösen, sondern überhaupt das Rätsel zu finden, die Löcher zu finden, die Risse zu finden und sich die anzuschauen. Und sie ist ja auch unglaublich drauf. Also was nimmt die immer? Eine Mischung aus
Kokain?
Ja, aber auch Tranquilizer, Alkohol, ja. Schmerzmittel, Speed.
Uptown,
und so.
Downtown.
Alles.
Immer hin und her.
So krass. Man denkt mir, wie kann sie noch gehen, ey? Man
kann sie ja
so,
teilweise nicht mehr.
Sie hat auch so Splitter immer im Leib und so, ne? Also auch der Körper zerreißt, so wie auch die Realität ständig zerreißt. Also ich finde, das ist dieses Buch, und deshalb habe ich euch das mitgebracht, zeigt, was der Kriminalroman kann, auf wie vielen Ebenen der toll sein kann, was der alles erzählen kann. Und Und das finde ich, ganz fantastisch an Sarah Gran. Und dass es auch noch sprachlich so geil ist. Also dass sie vergisst es halt nicht, dass sie einem auch ab und zu mal ein paar Sätze um die Ohren hauen muss, damit man so hui.
Ja, denkt.
Und Nefeli, war das jetzt für dich große Literatur?
Also, die Historie meiner Kriminalromanerfahrung kann ich in einem Satz erzählen. Der erste Krimi, den ich gelesen habe, war Emil und die Detektive, als ich 8 Jahre alt war.
Ein gutes Buch.
Gutes Buch.
Bei Heine Hardcore vermutlich.
Schlaflose Nächte da. Das war der zweite Krimi, den ich in meinem Leben gelesen habe. Dazwischen gab es nichts.
Das finde ich toll, weil dann bist du echt da unbeleckt rangegangen.
Total.
Wahnsinn.
Es gab, also... Ach. Es heißt ja auch, Krimis sind das, was sich in Deutschland zumindest, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern aussieht, im Buchhandel am meisten verkaufen. Hm. Und ich hatte immer so ein bisschen eine Scheu oder so gewisse Vorbehalte, Krimis zu lesen, weil ich erstmal dachte, die haben ja genug LeserInnen, die brauchen mich jetzt unbedingt gar nicht. Und dann hatte ich auch immer das Gefühl, naja, mich interessieren gar nicht Rätsel unbedingt. Also mich interessieren auch häufig... handlungsorientierte Geschichten gar nicht. Ich mag lieber mit den Figuren mitgehen.
Figuren, klar, Figuren getrieben.
Absolut.
Ja.
Und ich hatte immer das Gefühl, okay, Krimis müssen ja irgendwie so geschrieben sein, dass man da eine Handlung im Kopf hat und dann muss irgendwas passieren und dann kommen irgendwie zwei Dudes, die dann das lösen und dann sind sie die Helden und dann zwischendurch ist irgendjemand auch ein Alkoholproblem. Ich war froh, als ich dann das Buch aufgeschlagen habe und es fing auch damit an, dass ich erstmal öfter suche nach Alkohol, so ein bisschen ist. Also nachdem sie halb verwundert ist, dachte, okay, wenigstens dieses Klischee ist in meinem Kopf bedient worden. Und war aber sehr schnell, ich wusste, naja gut, wenn du uns was mitbringst und weil ich dir auch vertraue, dass es irgendwas sein wird, was mich total aus der Bahn wirft. Und dem war auch so. Also ich hatte schon geahnt, was auf mich zukommt. Und es hat sich einfach total abgefahren gelesen. Ich hatte schon lange nicht mehr so ein abgefahrenes Leseerlebnis.
Ist ein Trip, ne?
Total. Mhm. Ich musste zwischendurch, also mich hat es wahnsinnig gemacht, wie viele Figuren auftreten.
Ja, ich konnte es mir auch teilweise nicht mehr merken.
Ey, ich habe die vergessen wieder.
Aber es sind so wahnsinnig tolle Figuren.
Aber nicht so schlimm wie bei Tolstoi oder Dostojewski. Also...
Die lese ich
auch
nicht.
Ja, aber
die Abfolge ist
noch.
Manchmal,
ja.
Ist manchmal. Also die Figuren erscheinen auch mit einer Heftigkeit auf der Bildfläche halt, dass du dann,
jeder ist der Beste.
So.
Es ist der beste Maler, es ist die beste Detektivin. Also diese Superlativen, die immer die ganze Zeit kennen, normalen Menschen.
Ja, aber sie überzieht halt auch. Genau, sie überzieht die ganze Zeit. Und tatsächlich, was du gerade gesagt hast, vielleicht können wir das, Anselm, vielleicht kannst du das notieren, dass wir da später nochmal drüber sprechen.
Ja. Du führst jetzt Protokoll, Anselm.
Super. Dass das Genre halt so wahnsinnig vielfältig ist. Und der Rätselkrimi ist, finde ich, wenn der gut gemacht ist, ich kann das auch so stehen lassen, aber ist für mich nicht das Interessante an dem Genre, absolut nicht. Es gibt viel, viel interessantere Facetten und da können wir gerne später nochmal, wenn ihr da Lust habt, nochmal drüber reden, weil das ist dann so ein Sachkundeteil, so ein bisschen, ne? Aber
also das, was mich, das sage ich auch mal vorweg, mir geht es ja mal gar darum, okay, was fesselt mich am Buch, was ergreift mich total und was mich so sehr ergriffen hat an dem Buch ist, wir haben diese total verwundete Frau, also am Anfang ist sie auch physisch verwundet, im zweiten Teil, also es gibt ja drei unterschiedlichen Zeitebenen und häufig geht es ja darum, Claire de Witt wurde eine Person genommen und sie weiß nicht, was mit dieser Person genau los ist.
Es geht um das Verlorengehen von Menschen.
Genau. Mm. Und vor allem, wenn ich einen Menschen verliere, was bin ich dann überhaupt noch?
Und was ist der Mensch, der verloren gegangen ist? Also was ist der gegangen ist auch noch? Was ist der, wenn er aus dem Zusammenhang seiner Welt genommen ist? Also ich glaube auch, es ist ein Buch über Verlust.
Total.
Über Verlorengehen und das greift einen so an.
Hm? Ja. Ja. Auch das umgehen können damit. Also sie kann damit, das kann man ja sagen, nicht so gut umgehen.
Nee, die Lücke macht sie wahnsinnig.
Ja, und sie ist ja permanent allein. Also sie hat zwar diesen Assistenten, aber bis zum Ende...
Claude.
Mit dem telefoniert sie ja nur.
Ja.
Das ist so witzig. Das hat für mich auch so ein... Also das Buch ist auch irrsinnig witzig. Es gibt so viele Stellen, bei denen ich so lachen musste. Aber auch immer diese Telefonate, die sie kurz mit Claude führt. Immer dieses, du musst jetzt das machen. Aus der Ferne, bitte besorg mir irgendwie aus der Ferne Geld. Bitte besorg mir aus der Ferne dieses Paket, das dann ins Hotel rübergeschickt wird, auf einen anderen Namen, bla bla bla. Aber er ist nie, sie sagt dann auch, es ist ihr bester Freund quasi.
Aber er ist nie da.
Er ist nie da und er ist auch ihr Assistent, den sie auch nicht wirklich bezahlt. Also
ja genau, ich denke auch mal, wovon bezahlt sie eigentlich irgendwas? Macht die so Banküberfälle zwischendrin? Mhm. Also man merkt ja, dass Sarah Gran einfach Drehbuchautorin ist auch, ne? Die schuftet richtig hart in Hollywood. So, davon lebt die. Also die sind in den USA auch nicht so, also in Deutschland wird die relativ gefeiert von der Kritik und alle lieben die. Und in den USA ist sie einfach eine von denen, die diese Drehbücher wegschrubbt. So, und das merkt man aber, weil sie beherrscht das Handwerk halt total. Das ist echt irre.
Ja, ich hatte es auch mal sehr filmisch vor Augen, was gerade passiert. Ich konnte mich da sehr schnell reinfinden, auch durch die Sprache, das hattest du auch schon gesagt. Und was ich total spannend finde, man hat ja solche Momente, die, ich sag mal, so großes Kino Netflix-mäßig sind. Also so große Leinwand, hier crasht was, hier ist irgendwas. Also immer, es ist
explodieren so Dinge, ne?
Immer die Extreme. Mhm. Und dann zwischendurch geht's aber dann, kommen so einzelne sehr philosophische Sätze, sehr tief tragende Sätze. Also das, es entrückt einen auch immer. Also einerseits ist es extrem rasant mit den Bildern und dann wieder, vor allem auch wenn dann Jacques Zillette, der große Detektivphilosoph, der ja als der im Grunde ja diese Bibel geschrieben hat, wenn der auftaucht, dann ist es dann, also ich darf.
So ein Schwarz-Weiß-Film ist es dann oft, wie so ein stiller oder so stille Momente in der Wüste auch, die es dann so gibt bei ihr. Also wo man auch so denkt, boah, es ist auch ein Roadmovie natürlich. Mhm. Ne? Sie fährt ja die ganze Zeit immer nur rum.
Mit geklauten Autos?
Ja, wirklich. Ein Brot.
Ich denke, David Lynch könnte das gut verfilmen.
Total. Ja. Absolut.
Hey.
Ja, und da hatte ich auf jeden Fall, also ich hatte Respekt auch davor, dass sie sich diese unterschiedlichen Welten ausdenkt. Sie denkt sich nicht nur diese drei unterschiedlichen Zeitebenen aus, sondern sie denkt sich auch diese Comicfiguren aus, also diese
Cynthia Silverstone.
Cynthia Silverstone.
Silverstone. Okay.
Und dann aber auch den Jacques Zillette, was ja auch also mehr auseinander geht ja nicht. Man hatte hier diesen Kindheitscomic und dann hat man diesen philosophischen Detektivbibel.
Ich habe den gegoogelt. Ich dachte,
ich
vielleicht gibt's den ja.
Ich auch. Ich habe auch Cynthia Silverstone gegoogelt.
Ja, ja. Man dachte mal besser gucken. Ne?
Ja, lieber.
Sarah Grant hat mir erzählt, dass sie sich total dafür hasst, dass sie diese Figur Cynthia Silverstone genannt, weil sie sagt, das ist so schwer auszusprechen. Auf jeder Lesung hat sie immer ein Problem. Cynthia Silverstone.
Ja, also das, nüchtern geht's noch. Aber,
ja, genau.
Das freut dann auch Podcast-Zuhörer, wenn die dann immer, die schrecken ja schon nicht mehr zusammen, wenn man dieses Cynthia
Silverstone. Aber Nefeli, ich entnehme dem, das Buch hat dir gefallen. Du würdest das weiterempfehlen.
Ich würde es weiterempfehlen. Ich wäre wahrscheinlich von selber nie auf dieses Buch gekommen. Ich hätte es nie angerührt. Hättest du mich jetzt nicht dazu gebracht?
Das ist ja super, dass du es dann gelesen hast, Nefeli.
Und ich hätte, also es ist ja eine Trilogie und du hast uns ja gleich das dritte Buch gegeben. Und ich wusste nicht, dass es eine Trilogie ist.
Man kann es super als solitär super lesen. Ja, du brauchst die ersten beiden nicht.
Nee, aber ich hatte jetzt auch Bock, nachträglich die anderen zwei auch zu lesen. Also mich interessiert die Figur Claire DeWitt mehr als das, was ihr passiert. Das, was ihr passiert, ist, geht mir teilweise zu schnell. Es ist schon auch so, dass ich oft Passagen hatte, wo ich dachte, okay, das ist einfach nicht unbedingt meine Materie.
Es ist drüber für
mich. Es ist für mich total drüber. Ja. Das ist ja auch toll, dass sie so ambivalent ist als Person, dass sie einerseits diese harte Draufgängerin ist und dann gleichzeitig aber so zart, also unendlich zart. Man möchte ja einfach nur sagen, hey, du wirst von irgendjemandem geliebt. Niemand weiß von wem, weil das kommt nicht in dem Buch durch.
Von den Lesern und Leserinnen vielleicht.
Ja, aber das ist der einzige Trost. Aber man möchte ja eigentlich.
Ja, die ist so brachial zart, ne? Ja. Also so. Und man denkt auch immer, die kann man doch so auseinanderbrechen. Und dann ist sie aber auch so eine Kämpferin. Und ich finde ja immer Frauen, die Autos knacken können, total toll.
Total sexy.
Ich finde das ja super. Ich würd so gern Autos knacken können, echt.
Wenn das nächste Mal jetzt in den nächsten Wochen irgendwelche Autos in Hamburg geknackt werden.
So sehr schlecht geknackt werden, ja, dann bin ich
dann
das.
Genau. Und immer liegt dann so ein Simone Buchholz-Krimi. So.
Sehr schlechte Autoknackerin.
Ansi, wie hat es dir denn gefallen? Was war dein Leseerlebnis?
Das Leseerlebnis, ich saß in einem Zug von Hamburg nach Travemünde mit einer Maske gegen das Coronavirus aus meinem Munde, falls es daraus kommen sollte. Und der Zug war total voll, es waren ganz viele Menschen darin. Viele hatten die Maske aber auch nur so über den Mund und die Nase ragte raus und Kinder hatten gar keine Maske und niesten und husteten vor sich hin. Und ich dachte mir, oh nein, was für eine dumme Idee, an einem sonnigen Sommersamstagvormittag nach Travemünde zu fahren, wo alle an den Strand wollen und schon in so einer Beach-Stimmung waren.
Warst du auch in Beach-Stimmung?
Ich wollte einfach weiter von dort. Ich wollte weiter und weiter. Und habe das Buch dann da angefangen, um mich aus dieser schrecklichen Umgebung herauszubeamen, von diesen groben Menschen. und habe vielleicht schon in etwas schlechter Laune, muss man sagen, das erste Kapitel angefangen und gedacht, ach du Scheiße, ist das schlecht geschrieben. Und
really?
Und um Gottes Willen, was ist das für ein Trash? Das ist so wie diese John Sinclair-Heftchen von früher und so. Ich habe gedacht, das meint die Buchholz jetzt nicht ernst, dass sie mir das hier aufdrückt. Jetzt muss ich 350 Seiten diesen Klamauk lesen. Ich kann dir auch sagen, was ich am ersten Kapitel so schlecht finde. Das ist dieses ganze Unglaubwürdige aus dieser Literatur, die, wie soll man das jetzt schnell sagen, die so tut, als würde sie etwas beschreiben, was wirklich ist, aber das ist einfach nur Papier, das ist einfach nur ausgedacht. So, die Wellen des Schmerzes pulsten durch mein Knie, weil der Lincoln da reingefahren ist in das Auto. Ich suppte irgendwie weg, dann stand ich wieder auf. Und das kennt man alles so, auch aus so schlechten Stephen King-Schmerzbeschreibungen, wo man weiß, der Autor weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn man gerade ein Attentat überlebt hat. Das muss man sich irgendwie ausdenken. Aber er denkt es sich schlecht aus und fragt auch niemanden. Sondern
deshalb schreibe ich sowas nie.
Genau, ne? Also es ist auch schwer, sowas zu schreiben. Und das ist auch schwierig bei so diese spektakulären Szenen.
Wenn über Gewalt schreiben, über Sex schreiben und Action schreiben.
Gut, Sex mache ich nie und schreibe trotzdem manchmal drüber. Nein, also das macht man ja mal. Da kann man ja drüber schreiben.
Kulturelle Aneignung.
Ja, genau. Und ich habe das gelesen und fühlte mich dann an die John Sinclair-Hefte erinnert, die ich als Jugendlicher gelesen habe. Und die habe ich auch nicht so gerne gelesen, aber ich habe diese Hörspiele super gerne gehört. Ich hatte wahnsinnig viele, bestimmt so 50 John Sinclair-Kassetten. Habe mir den auch von Freunden ausgeliehen, auf so ganz billige Kassetten überspielt, um Geld zu sparen. Die Teufelsuhr, wahnsinnig spannend. Blutiger Halloween, ein Klassiker unter den John Sinclair-Sachen. Und dachte, naja, wenn ich mich darauf einlasse, dass das in so eine trashige Richtung geht, ist es vielleicht doch cool und doch lustig. Und die Simone Buchholz wird sich ja irgendwas dabei gedacht haben. und ich saß dann da an der Ostsee und las weiter und dachte so, war voll anti. Und dann wurde zum ersten Mal Jacques Sillette mit seinem Buch Detektion erwähnt. Und ich dachte, Moment, was ist das? Was geht jetzt? Was ist das für ein Move in dem Buch? Und der hat mir gleich gefallen, dieser Typ und dieses Buch und wie auch darüber gesprochen wurde und dass dann plötzlich so dessen Lebensgeschichte erzählt wird, plus seine Frau und die verschwundene Tochter Belle. Es gibt nämlich viele Menschen, die hier in dem Buch verschwinden und nicht mehr auffindbar sind. Und dann merkte ich so, okay, es geht jetzt wirklich auf einer nachdenklichen Ebene um die Frage, was ist eigentlich Detektivarbeit, was ist eigentlich Aufdeckung? Ist die Wahrheit besser als die Lüge für ein Individuum, für die Gesellschaft? Und als ich dann merkte, dass die Claire de Witt von ihrer Wahrheitssuche nichts hat, sie verdient damit kein Geld, sie bekommt nur in die Fresse, sie hat keine engen Freundschaften mehr, sie ist voller Misstrauen und Ängste. Und wenn sie etwas aufklärt, macht es sie eher trauriger als glücklicher. Kurzum, sie sucht nicht die Wahrheit, weil ihr das irgendwas bringt, sondern obwohl es ihr nichts bringt. Und da habe ich angefangen, mich sehr für sie und das Buch zu begeistern.
Ein starkes Trotzdem ja, immer ganz dachte, toll ist natürlich.
Toll, ne? Tolle Frau. Von mir aus kann die auch dauernd Autos klauen und Menschen in die Visagen schlagen. Die ist ja auch sehr gewalttätig. Ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben.
Ja, die ist eine Kämpferin. Ey, ne?
Also das als Kämpferin zu bezeichnen, man könnte auch sagen, gut, wenn das jetzt so ein Mann, so Bruce Willis wäre, würde man das nicht hinterfragen. Ne? Da sagt man, ja klar, Männer hauen immer andere zu Klump, wobei das auch genauso psychopathisch ist. Hier fällt es einem dann vielleicht, oder mir als männlichem Leser noch mal mehr auf, ach so, die haut einen hier halb tot. Und in der ersten Szene fast tasert sie erstmal eine Polizistin so am Hals, dass die dann auf dem Boden zusammensackt. Und sagt, aha, okay. Aber ich mochte sie immer lieber, je länger ich das gelesen habe. Und ich mochte das Buch immer lieber, je länger ich es gelesen habe. Mir hat dann dieser zweite Fall, der 1999 in Los Angeles in der Künstlerszene spielt, besonders gut gefallen, weil ich diese Künstlerwelt da auch sehr gut und nicht so klischeehaft dargestellt fand. Es gibt zwar so ein paar Klischee-Momente, aber so ist es auch, glaube ich, zum Teil. Gerade in Los Angeles, wo die Leute vielleicht auch nach Images leben oder in hochpreisigen Künstlerwelten, wo es um Images geht. Dann fand ich, dass sie sowohl Männer als auch Frauen sehr unterschiedlich und interessant darstellt. Dann fand ich die Dialoge auf einmal sehr gut. Also sie kann wirklich Dialoge schreiben, weil ein Beispiel ist, wenn man in Dialogen Informationen unterbringen will, das geht fast immer schief. Das heißt, wenn irgendwie Details für einen Kriminalfall von einer Person in Dialogform erzählt werden, da würde ich sagen, mach's nicht. Das können nur ganz wenige. Sie kann das. Sie hat hier einen Tonfall bei den einzelnen Figuren, dass man sagt, es ist trotzdem eine eigene Sprache und es wirkt nicht aufgesetzt.
Ja, und sie lässt halt auch die richtigen Lücken, ne? Also du kannst ja auch wirklich was sagen im Dialog, was erzählen. Mhm. Du darfst halt nur nicht anfangen zu erklären. Und ich finde, das Interessante am Dialog schreiben und lesen ist immer das, was nicht gesagt wird. Und sobald jemand das kann.
Das zwischen den Zeilen und auch, dass ein Konflikt existiert zwischen den beiden Leuten, die sprechen.
Die entscheidenden Lücken lassen, und das kann sie echt gut.
Finde ich, also da merkt man, dass sie vielleicht auch durch gute Drehbücher geschult ist. Also ich finde die Dialoge zum Beispiel toll.
Ja. Ich möchte nochmal kurz einsteigen in den Punkt von dir, dass sie ja immer, also eigentlich im Grunde nach Wahrheit sucht, obwohl sie, oder ja, und sie ist ja dabei sehr unglücklich dabei, oder sie ist ja meistens sehr unglücklich, sie ist eigentlich eine unglückliche Figur. Und das fand ich nämlich das Spannende, diese permanente Rastlosigkeit, und dass es ihr nur okay geht, wenn sie gerade auf der Suche ist, sobald sie dann etwas gefunden hat, also diese Auflösungen auch.
Sagt ja auch Jacques Sillette, glaube ich, ne? Das Rätsel ist nur interessant, solange die Bälle in der Luft sind.
Die Würfel in der Luft noch sind, genau.
Genau, wenn es gelöst ist.
Das ist ein bisschen, Entschuldigung.
Nee, genau, und diese Aufdeckungen, also auch wenn sie dann die Mörder, also der einzelnen Fälle findet, dann passiert das schon fast beiläufig. Also man erwartet ja eigentlich einen Knall, und der passiert nicht, weil es geht nicht darum. Es geht nicht darum, den Täter, die Täterin zu finden. Es geht ihr immer um was anderes. Und sobald das aber gefunden ist, dann ist ja diese neue Leere bei ihr. Und das ist so tragisch.
Weil es eben nicht, also in dem Moment, im klassischen Rätselkrimi ist die Welt repariert, in dem Moment, wo die Ermittlerin oder der Ermittler den Täter oder die Täterin gefunden hat. Und im Roman Noir ist nichts repariert. Nur weil man rausgefunden hat, wer was, warum, wann getan hat. Also, ne, da geht es ja nicht um who done it, sondern what happened. Mhm. Was ist passiert und scheiße, warum? Und all das, was hinter diesem Warum steht oder hinter der Tat, das ist halt, das kannst du nicht mehr gerade biegen.
Plus ja auch diese Brücke mal rüberzubauen, das macht sie ja irgendwie auf abstrakte Art und Weise. Was hat jetzt der Fall eigentlich auch mit mir zu tun? Also man liest das ja am Anfang, ging es mir so mit den Zeitebenen, dass ich dachte, okay, aber warum? Warum erinnert sie sich jetzt an diese Fälle? Was hat das jetzt mit der aktuellen Situation zu tun? Und es wird auch nie richtig klar, aber es deutet sich immer nur an, warum das eigentlich auch wirklich etwas mit ihr als Mensch zu tun hat. Also diese einzelnen Fälle, die ihr ja per Zufall zugeworfen werden. Also in der zweiten Ebene, die uns ja allen drei sehr gut gefallen hat, bekommt sie den Fall ja nur, weil sie eine Lizenz braucht.
Diese Lizenz
das
finde ich total toll.
Diese Abkürzung
ist. Sie ist Praktikantin bei einem Detektiv. Das
genau,
ist also
muss halt so einen
total
Fall lösen.
Unglamourös.
Ja.
Das Rätsel des KBSE, und KBSE steht für Kalifornisches Büro für Sicherheit und Ermittlungsdienstleistungen. Alleine das
ist natürlich nicht gibt wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich nicht.
Also, das habe ich nicht gegoogelt. Nachdem
nicht.
Jacques Sillette schon keine Treffer
hat. Richtig, genau. Das war bei mir auch dann so, okay, jetzt suche ich nichts mehr in diesem.
Ja, weil man kann sich da auch nie drauf verlassen, weil sie da ist. Das ist wirklich toll. Und ich finde aber auch, dass du eben sagtest, es bleiben so viele Fragen offen. Und auch am Ende, sie hat so einen Glimpse von Hoffnung für so eine Sekunde. Mhm. Dass es sowas wie Glück eventuell geben könnte, aber.
Ja, aber sie bleibt auf der Suche, und sie muss auch auf der Suche sein. Das ist ja auch die spannende Frage des Romans. Wenn sie nicht auf der Suche wäre, was hat sie dann? Also sie hat ja niemanden, sie hat nichts, sie hat niemanden, sie hat noch nicht mal einen Ort. Sie wohnt nur nirgendwo richtig.
Ja, Wahrheitssuche als Sucht.
Ja.
Man könnte, sie sagt auch, glaube ich, irgendwann mal, ich kann alle Fälle lösen, nur meinen eigenen nicht.
Stimmt.
Ja, man fragt sich immer, wovor läufst du eigentlich davon?
Wovor läuft sie davon? Wobei, genau. ich habe das Gefühl, sie sucht sich gleichzeitig selbst und läuft vor sich davon. Das ist eine tolle Doppelbewegung, die, glaube ich, viele von uns irgendwie auch kennen. Das ist auch jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen so.
Ja, es ist auch das. Ich finde, sie macht halt auch das, was ein guter Kriminalroman oder ein Roman noir immer tut. Der ermittelt, ist not investigating cases, it's investigating souls.
Mhm.
Also es geht darum, Menschlichkeit und das Wesen des Menschen in allen Facetten zu zeigen. Und du zeigst natürlich die Grenzen von Menschlichkeit.
Ja.
Immer da, wo du Figuren an den Rand bringst. Ne? Da kannst du gucken, okay, wie verhält sich denn jemand jetzt? wenn sie so irre getrieben ist oder so. Und das ist so ein bisschen was, das ist so eine Aufgabe in diesen Romanen, ja, würde ich sagen, die also, es zu erfüllen gilt.
Da möchte ich mal einhaken bei dieser Sache mit Seelen untersuchen und Menschen wirklich tief kennenlernen. Weil als dann dieses Buch von Jacques Sillette auftaucht, dachte ich, ah, jetzt bin ich gespannt auf die Methode, mit der sie ermittelt. Ja, da war ich erst ein bisschen enttäuscht, weil das dann doch irgendwie nur so
flüchtig ist.
Ja, nee, doch so irgendwie alles so ein bisschen so normal-Krimi-mäßig ist. Ja, da ruft man mal da an, dann fragt man mal da jemanden. Und dann kamen aber Passagen und da hat sich meine Begeisterung dann auch weiterentwickelt für das Buch, wo man merkt, sie untersucht eigentlich gar nicht anhand von Logik, sondern anhand von Beobachtung und Intuition und Glauben. Also es wird relativ spirituell. Das heißt, sie projiziert eigentlich ihre eigenen Traumata in irgendwelche wildfremden Leute hinein.
Total spekulativer
und absurder Prozess ist. Mhm. Und damit untergräbt sie aber irgendwie die abendländische Tradition von Aufklärung, Vernunft, Ratio, total, Logik. Mhm. Und diese ganze Deutungshoheit einer, ja, man könnte sagen, einer Welt, die sich selber für berechtigt hält, weil sie ist ja objektiv. Und sie arbeitet völlig subjektiv und hat aber Intuitionen, die aufgrund ihrer Verletztheit, weil sie eine ganz dünne Haut hat, total gut manchmal ist. Sie kann eben, weil sie Teil des Problems ist, die Probleme verstehen. Sie kann eben, weil sie so traumatisiert ist, die Motivation von Menschen, denen es nicht gut geht, verstehen. Und ich meine, Menschen, denen es nicht gut geht, sind auch genau diejenigen, die Verbrechen begehen. Da ist sie genau die Richtige. Und das ist natürlich auch eine Metapher der Detektiv als Schriftstellerin, weil die Detektivin als Schriftstellerin, schau dir die Leute an, untersuch ihre Seelen und benutze deine eigenen Verwundungen nicht als Schwäche, sondern als Stärke, weil das Instrument ist, mit dem du die Welt dir erschließt und über das Leiden von dir und anderen Leuten schreiben kannst und dadurch es mitteilbar machst, was in der Welt los ist. Aber ich möchte dann sagen, dass Menschen,
das war jetzt aber so eine schöne Lebenshilfe.
Ja, das mache ich immer gerne. Ich helfe, wo ich kann, genau.
Toll.
Aber dafür, also als Lebenshilfe eignet sich das Buch jetzt auch nicht so. Ne? Kids, don't try this at home, mit der Kokainpsychose ist nicht zu spaßen. Glaube ich zumindest, ich weiß es selber nicht. Nein, aber dafür, dass so Seelen ergründet werden, ist es dann doch aus meiner Sicht ein bisschen oberflächlich, weil es wird recht plakativ mit düsteren Stimmungen umgegangen. Das ist so ein bisschen, sich einen David Lynch-Film angucken, dann ein Album von The Cave oder Nine Inch Nails hören und dann am besten jugendlich sein und mit einer Flasche Rotwein in schwarzen Klamotten auf dem Friedhof sitzen und Sätze sagen wie: Wir alle beschädigen uns nicht nur selbst, sondern auch gegenseitig.
Ja, ja, es ist, ne, das volle Programm.
Es gibt
ja
immer sehr viel melodramatische, pathetische Sätze.
Es ist kein europäischer Roman.
Das ist irgendwie Counterculture. Das ist so eine anarchistische Gegenkultur, die damit nicht nur sagt, wir greifen die bestehenden Herrschaftsformen an, wenn es um Gesetz und Ordnung geht oder wenn es um männliche Perspektiven geht oder wenn es um rein weiße Perspektiven geht. Zum Beispiel spricht sie immer, wenn irgendwo ein Weißer auftaucht, davon, dass es ein Weißer ist, so wie man das sonst nur macht bei Schwarzen.
Mhm.
Das ist zum Beispiel ein ziemlich interessantes Manöver, mal so nebenher. Und sie hat auch einige sehr antisexistische Perspektiven in dem Buch drin. Aber lange Rede, kurzer Sinn, sie greift eben mit diesem Stil, dass sie so einen Genre-Mix macht und sagt, ich nehme knallhart Genre-Elemente aus dem Krimi, aus dem Thriller, aus dem Mystery und vielleicht auch noch aus ein bisschen aus dem Horror und mixe das zu irgendwas. Damit greife ich aber auch die Deutungshoheit dieser snobistischen Hochkultur an, die da mit ihren Cremant-Gläsern zwischen ihren Bücherregalen stehen und sagen, das ist jetzt aber schon ein bisschen vulgär.
Ja, sie greift Privilegien an.
Genau, es werden dauernd Privilegien angegriffen. Ja. Und je länger ich das gelesen habe, umso toller fand ich halt diese anarchische, kaputte, nur an der Wahrheit interessierte, auch genau wie du sagst, Nefeli, sehr zarte und irgendwo nicht völlig liebesunfähige Person, ja, mit der weiterzugehen. Ich habe diesen Anfang vom Satz verloren. Und ich musste ein bisschen an diesen Mythos von Sisyphus denken, der von Camus ja nochmal irgendwie neu interpretiert worden ist. Das ist die Geschichte von dem Typen, der von den Göttern verflucht wird, den Stein immer weiter den Berg hochzurollen, dann rollt der Stein wieder runter, dann muss ihn wieder hochrollen, Tag und Nacht, klingt irgendwie nicht so cool. Aber Camus sagt, wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Und vielleicht ist diese traurige Claire de Witt doch so immer noch besser dran, weil sie immer wieder Rätsel hat und weil sie sich selbst als Rätsel begreift, den Menschen als Rätsel begreift, das Universum als Rätsel begreift und da, wo sie es löst, tun sich dann drei neue Rätsel auf und man könnte sagen,
sie hat einen Grund, muss sich den Detektiv, was? Ne? Sie hat einen Grund, den Stein zu stellen.
Sie hat einen Grund, den Stein zu stellen. Man muss sich sagen, es ist vielleicht kein schönes Leben, aber es ist kein sinnleeres. Es ist keins, das ohne Schönheit wäre. Und man muss sich die Detektivin oder die Schriftstellerin, die in die Abgründe guckt, dann doch als glücklichen Menschen vorstellen.
Zumindest ist es aufregend.
Und ja, das kann man sagen.
Ja, das finde ich ja immer das, wenn in Deutschland diese Diskussion, die, glaube ich, auch sehr deutsch ist und diese im angelsächsisch-amerikanischen Raum gar nicht unbedingt gibt, zwischen ja. E und U, also ja. zwischen ernster Literatur und Unterhaltung. Ich habe schon so viel ernste Literatur gelesen, die einfach furchtbar langweilig war. Mhm. Und aus,
sign me in.
Ja, und auch aus, wirklich aus Perspektiven geschrieben ist, die mich überhaupt nicht interessiert haben oder im schlimmsten Fall mich genau da abgeholt haben, wo ich bin. Wie boring. Ich will doch nichts über... Also, und dann habe ich schon...
Ehekrise eines Akademikerpaars Frankfurt am Main.
Was für ein Gewichse. Ja. Und dann habe ich schon Genre-Literatur gelesen, wo ich dachte, das ist echt smashing. Also das ist einfach aufregend. Und ich sage in diesen Fällen immer, ey, es gibt gute Bücher, es gibt schlechte Bücher. Im besten Fall erzähl mir was Interessantes. Mhm. Ja. Erzähl mir was Aufregendes. Und erzähl es mir bitte auf eine aufregende Art. So, alles andere interessiert mich quasi nicht. Und ich glaube, wir würden alle, oder der deutsche Literaturbetrieb würde da echt mal sich keinen Zacken aus der Zone aus der Krone brechen, wenn man mal ein bisschen weniger Selbstbespiegelung macht und vielleicht ein bisschen mehr so Fantastik zulässt auch.
Und es funktioniert aber ja auch nur, wenn man gern mit der Figur mitgeht. Also alles, was rundum Claire de Witt passiert, würde mich nicht interessieren, wenn es nicht Claire de Witt wäre.
Weil Plot Petersilie ist.
Genau, also das habe ich bei dem Buch einfach extrem gemerkt, dass ich dachte so, ja, die Fälle sind interessant, das mit dem Kunsthandel ist jetzt auch ein bisschen interessant, aber eigentlich interessiert mich das nicht. Das, was mich interessiert, ist, wir haben eine Figur, die kein großes Selbstbild von sich selber hat, aber gleichzeitig immer sagt, Claire de Witt gewinnt immer.
Also das ist schon mal, so eine zerstörte Frau, die aber von sich selbst behauptet, sie ist die allerbeste.
Die sagt es auch den Leuten, die sie verprügelt. Die verprügelt jemanden und flüstert ihm dann hinterher so, Claire de Witt gewinnt immer.
Das würde man eigentlich als toxische Männlichkeit bezeichnen, wenn es nicht eine Frau wäre.
Ja, stimmt. Aber und also wir haben jemanden, sie betrachtet sich selber nicht unbedingt als guten Menschen. Sie gesteht sich selber die Fehler ein. Sie plagt sich mit Schuldgefühlen und sie versucht permanent irgendwie trotzdem das Richtige zu machen und fliegt dabei auf die Fresse. Und das, also diese Charakterzeichnung ist einfach so schön.
Ja, sie ist voll gesellschaftskritisch. Und auch das ist so sympathisch. Sie durchschaut den ganzen
Zirkus.
Blödsinn, den ganzen Zirkus und sie guckt sich die Leute nur 2 Minuten an und sieht schon, was in deren Köpfen vorgeht und benennt das dann auch.
Das ist aber auch sehr Chandler.
Und sagt, ja,
also, das ist sehr Chandler. Also sie ist schon so eine weibliche Sense Weiterentwicklung von Philip Marlowe, finde ich. Aber
stimmt,
halt Sense so viel.
Spade war von Hammett, ne?
So viel destruktiver einfach noch, ne? Also so Chandler verprügelt zwar auch Leute oder wird verprügelt, geht aber dann wieder in sein Büro und naja, kocht sich halt dann den Kaffee und schüttet den Bourbon rein.
Ja,
so.
Genau.
Und sie hört halt da nicht auf. Sie lässt dann keinen Stein auf dem anderen, aber die Art, wie sie auf die Welt guckt, hat schon so ein... Also da merkt man, dass sie, dass Chandler und Hammett ihre Vorbilder sind. Das merkt man schon sehr stark, finde ich.
Und sie interessiert sich, das fand ich so toll, da fühlte ich mich sehr abgeholt. Sie interessiert sich so für schrullige Charaktere und für schrullige Sachen. Also diese Druckerei und Papier.
Super.
Ja, nerdy, super, ne?
Spielt eine herrlich große Rolle. Und ich arbeite ja bei einem kleinen Verlag und so, ich interessiere mich voll für Papier. Man kann stundenlang mit mir über Papier reden. Und ich dachte, das kann nicht sein, die besucht da mehrere Druckereien, um über die Druckereien Fall zu lösen. Und dann interessiert sie sich wirklich für die Druckereihersteller und für das Papier und alles. Und dass sie sich, also sie immer geht sie aus ihrer eigenen Blase raus und interessiert sich wirklich für diese schrulligen Sachen, die normalerweise einem nicht auf der Straße begegnen. Und sie lässt das zu. Wie schön ist das bitte? Es geht, wir haben ja einen Kriminalroman und Papierhersteller spielen eine Rolle.
Und da kommt aber eins ihrer anderen großen Vorbilder rein, tatsächlich, den ich nicht unerwähnt lassen möchte, weil das ist so ein toller Schriftsteller, James Salis.
Ja, von dem kommt doch auch dieses Diktum, also diese Aussage, dass der gute Krimi eben die gesellschaftlichen Lügen aufdeckt.
Genau,
und nicht einfach
das
Fälle
ist James
löst,
Salis,
ne?
Genau. Ja. Und auch in den letzten 1 bis 2 Jahren ist ein ganz, ganz tolles Buch von James Salis erschienen, das heißt Will Not. Mhm. Läuft auch als unter Kriminalroman, ist aber auch alles andere viel, viel mehr. Und der spielt auch wahnsinnig so mit den Erzählebenen. Es ist ein ganz stilles, ganz, ganz kurzes Buch. Aber man merkt, dass Sarah Grant den verehrt. Und ich glaube, er gibt das auch zurück. So, also die Auflösung von Grenzen, von Genregrenzen und von einfach nicht Einlösung von Versprechen. Da ist James Salis ganz, 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 ganz fantastisch. Und das würde ich jetzt nochmal nebenbei als Leseempfehlung.
Für die Leute, die James Salis nicht kennen, ne?
Ja.
Driver ist, glaube ich, sein erster Roman mit diesem schwarzen Helden Lou Griffin.
Genau.
Und Privatheld ist jetzt ein bisschen komisch, also Privatdetektiv, seltsamer Typ.
Antiheld.
Antiheld eher, so wie Claire de Witt auch. Und das kennen viele nicht in Deutschland, aber was man kennt, ist Ryan Gosling und Drive, die Verfilmung.
Genau. Und James Salis ist ein fantastischer Autor. Und also bei Will Not habe ich wirklich selten, dass ich, da, so wie du das vorhin erzähltest, Nefeli, dass ich da so weg war und so weggetragen war von bestimmten Momenten und auch wirklich plötzlich weinen musste und ich wusste gar nicht warum. Also der hat auch dessen Figuren sind so zart und ungewöhnlich gezeichnet und die Stadt ist, Will Not, wo das spielt, ist fiktiv und das sind alles so, auch wie Claire, wie Sarah Grants Figuren, so ausgestoßene, kaputte Wiedergänger von Menschen, fast Geister. Und da sagt, er lässt seine Hauptfigur den schönen Satz sagen und ich glaube, da habe ich geweint. Und ich frage mich, warum ich immer unter den Zerbrochenen lebe. Könnte ich jetzt schon wieder schlucken. Oh, also das ist so der wahnsinnig feine Erzähler, ganz tolle Stimme. Und die beiden haben irgendwas miteinander zu tun. Also ich glaube, so wenn man Sarah Grant liest und verstehen möchte, kann man auch gut James Salis lesen. Die gehören zusammen.
Mir ist gerade noch was eingefallen, wo es eben hieß, es gibt keine europäische Tradition dafür. Und ich so ein bisschen zögerlich war. Was ist mit dem Belgier
Georges Simenon?
Georges Simenon und Maigret. Ich meine, erstens hat Simenon, glaube ich, irgendwie 75 Maigret-Krimis geschrieben, noch 100 andere Romane und noch 200 Groschenhefte. Und es ist genau diese Attitüde, dass der Ermittler durch das Aufdecken keinen Triumph erfährt, sondern danach eigentlich eher ein bisschen trauriger ist, weil der Riss ist ja schon in der Welt und wird durch das Aufdecken nicht geheilt, sondern nur aufgedeckt und dadurch vielleicht sogar für manche nur größer.
Zu Simenon habe ich ein total gespaltenes Verhältnis. Mhm. Also ich finde, dass die Reinheit seines Stils ist für mich manchmal therapeutisches Lesen, während ich selbst schreibe. Dann lese ich abends gern mal so 10 Seiten Maigret.
Keine Adjektive, oder non-Maigret. Wenig Worte,
ja, einfach, es
geringer
ist so wie,
Wortschatz.
Ja, so wie Aufräumen im Gehirn. Also diese Wahnsinn.
Marie Kondo der Krimiliteratur.
Wahnsinn, unfassbar. Und ich mag auch, wie er eben, es geht bei ihm nie darum, Menschen zu bewerten, sondern immer nur darum, sie zu verstehen. Ich mag es, wie er in diese Milieus eintaucht und all das. Hab aber tatsächlich ein totales Problem mit dem Menschen Georges Simenon, weil der sich im Gegensatz zu jemand wie Chandler, der immer an sich gezweifelt hat und immer dachte, er wäre kein vernünftiger Schriftsteller, Georges Simenon sich einfach total großartig fand.
Der hat gesagt, mit 40 habe ich irgendwie so und so viele Romane geschrieben, mit 45 habe ich den Nobelpreis.
Genau, und weil er den nicht gekriegt hat, war er dann stinksauer. Und er hat tatsächlich, er stand sein Leben lang auf den Schultern von Riesinnen. Also der hatte eine Armee von Frauen, von seiner Ehefrau bis zur nächsten Ehefrau über die Assistentin, den er allen Namen gegeben hat, hat sie alle umgetauft, er hat ihnen allen neue Namen gegeben und die haben ihm einfach rund um die Uhr ermöglicht, dieses Genie zu sein, für das er sich gehalten hat. Und deshalb habe ich tatsächlich so ein...
Klingt eher nach einer Figur von Sarah Grant.
Ja, also schwierig. Er hat aber ganz toll,
man sollte die Biografien von solchen Leuten
nicht lesen. Das ist schwierig, bei Nabokov,
wenn man die Autobiografie liest, auch irgendwie traurig. Das ist schwierig.
Oh, ja. Also er gibt all seinen Figuren so eine wahnsinnige Würde und Menschlichkeit. Und das finde ich der Erzähler Simenon, den finde ich ganz, ganz toll. Und bei dem Künstler hört es dann bei mir leider inzwischen auf. Ich habe mich zu viel damit beschäftigt und er war nicht so ein Genresprenger. Er hat schon immer sehr, sehr, er hat das Genre perfektioniert, das Roman Noir, der Milieustudie, das, was ist eigentlich passiert und warum. Aber er war kein wilder Erzähler. Also,
nein, es ist nicht so trippig wie hier bei Sarah Grant, das ist ganz klar. Ist es auch irgendwo, wenn man diese Krimis liest, egal ob das U oder E ist, dann so. Also ob das Unterhaltung oder ernsthafte Literatur ist.
Es ist
aufklärerisch geschrieben, in einer einfachen Sprache.
Absolut.
Mit durchaus Effekten und so, aber es geht dann doch nicht um. Man könnte ja sagen, das Kitschige wäre ja, so ein Wohlfühlbuch zu schreiben, wo man den Leuten ein Märchen über die Welt erzählt, wo sie sich am Ende erlöst fühlen dürfen, wie vielleicht ein schlechterer Tatort. Man zeigt mal kurz die grausigen Instrumente und dann packt man sie weg und sagt, siehst du, jetzt ist alles wieder gut. Und
vor allem, es ist dir nicht passiert.
Also
das ist ja der Effekt. Ja. Es gibt so zwei Effekte, glaube ich, in diesen Krimis, die so viel verkaufen oder die Buchhandlung fluchen. Also einmal ist dieses Märchen, ne? Was aber auch immer relativ grausig anfangen muss. Deshalb also furchtbar zugerichtete junge Frau wird auf einer Bahnhofstoilette gefunden. Ne? Mhm. Also wir haben natürlich eine weibliche Leiche. Dann kommt der Cop, der Bulle, und der kann so kaputt sein, wie er ist. Der ist auch immer schön kaputt, aber weil er ein Mann ist, biegt er die ganze Scheiße wieder gerade, repariert die Welt und
That's
am Ende...
our job, baby.
Ja, genau. Und am Ende ist das Ding heile. Nur die Frau ist leider immer noch tot. Schwamm drüber, es gibt noch andere Mütter, haben auch schöne Töchter. So. Und das ist wahnsinnig beruhigend.
Andere schöne Leichen.
Ja, das ist irre beruhigend. So, ja, genau. Am besten hat sie auch keinen Namen. So, das ist irre beruhigend. Und dann gibt es diese Schlachtplatten. Also wo es echt so diese, was auch viel Frauen lesen.
Das wollte ich dich fragen. Hast du eine Erklärung, warum so viele Frauen Bücher lesen, in denen Frauen geschändet, also das ist ein scheiß Wort, vergewaltigt, gefoltert, umgebracht, zerstückelt werden?
Es ist eine Mischung aus großer Angst davor, also einem Grusel natürlich. Also das,
den man sich dann aussetzt.
Den man sich aussetzt,
aus
also eine Katharsis, genau, aus sicherer Distanz. Bei mir ist es ja nicht passiert, Gott sei Dank. Also man kann es dadurch auch so von sich die eigene Angst auf jemand anders projizieren und dem das dann so übertrieben wird und so überhöht wird, geht man da einmal durch, wie durch so ein Märchen.
Aber
das
weil es nicht dauerhaft Märchen. Hält, muss man immer wieder den nächsten lesen.
Genau,
weil
das ist totales Konsumverhalten. Ne? Und ich finde aber auch, dass es eine absolut leider unbewusste Unsolidarität ist.
Aber man identifiziert sich mit dem aggressiven Täter.
Das weiß ich nicht.
Und ist nicht loyal zu den verstümmelten
Frauen.
Frauen.
Ja, aber man guckt sie sich an. Also ich habe zum Beispiel, lese sowas nicht.
Ja.
Ich gebe niemandem Geld dafür, dass er sowas schreibt. Es wird auch viel von Frauen geschrieben. Mhm. Es wird von Verlagen immer noch ins Programm gedrückt, weil es auch so viel Kohle bringt. Und in meinen Romanen gibt es zum Beispiel kaum weibliche Opfer. Also wenn, dann als Kollateralschäden.
Du meinst, es gibt einfach genug weibliche Opfer in der Weltliteratur und in der nicht so welthaltigen Literatur. Da muss man jetzt nicht immer noch weitermachen.
Ich ziehe es halt einfach mal auf links. Also ich erzähle die andere Geschichte. Mhm. Ich zementiere nicht die Verhältnisse, weil ich möchte, dass vor allem ist ein guter Kriminalroman, das ist jetzt ein bisschen natürlich, das spricht jetzt gegen Sarah Grain, aber es ist auch kein reiner Kriminalroman. Ich finde, ein guter zeitgenössischer Kriminalroman ist auch immer Realismus. So, und Gewalt, wenn wir von häuslicher Gewalt absehen, ist zu einem ganz, ganz großen Teil einfach eine Eskalation unter Männern. So, ist eine schiefgegangene
Kommunikation. Die meisten Gewaltopfer sind Männer und die meisten Täter sind Männer. Ja. Und im Knast sitzen 85% Männer und
absolut.
Die Leichenberge werden von Männern gestellt.
Und dann erzähle ich das. Bei mir gibt es keine weibliche Leiche, an der sich ein männlicher Cop abarbeitet oder an der sich meine weibliche Ermittlerin abarbeitet oder an der sich ein Verbrecher abarbeitet. Gibt's nicht. Das sind Kollateralschäden dieser Eskalation zwischen Männern. Und das habe ich am Anfang unbewusst gemacht. Und als ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, beschäftigen, auch mit feministischer Kriminalliteratur und mit anderen Autorinnen und gemerkt habe, man kann natürlich ganz bewusst solche Punkte auch setzen und sich zum Beispiel so einem Schlachtfest an Frauen einfach verweigern. Und ich kann mich auch dem verweigern, dass ich halt so einen Ermittlungshelden da durch die Landschaft marschieren lasse. Also bei mir sind die Frauen so kaputt wie die Männer. Und das ist komplett gerecht verteilt.
Ja, ich finde die Männerfiguren bei dir in Hotel Cartagena, das ist das Einzige, was ich gelesen habe aus der Chastity
Riley-Reihe. Da sind sie aber auch am kaputtesten.
Die finde ich aber sehr angenehm zu lesen, weil sie sind unterschiedlich, sie sind voller Ängste und Sensibilität, sie dürfen genauso ja, zartfühlend sein wie Frauen. Das ist ja auch ein umgedrehter Sexismus, ne, dass dann irgendwie Männer so als so stumpf dargestellt
werden. Sie dürfen Gefühl haben, sie dürfen aber genauso gut den Macker spielen, aber das dürfen die Frauen halt auch.
Und die Frauen dürfen das bei dir auch und das ist dann so ein bisschen entlastend, dass man sagt, okay, hier hat man mal einen Krimi und einen Raum, wo man über Leute so liest, wie man es auch in sich selber und um sich herum eigentlich eher wahrnimmt und man bekommt nicht wieder so ein komisches, klischeetriefendes Stereotypenbild.
Ja, und das kannst du natürlich bewusst setzen. Mhm. Ne? Also ich meine, bin ja die Erzählerin. Also ich kann ja bestimmen, wer, wie und welches Bild von Gesellschaft ich da rausblase. Und da ist wirklich, da finde ich, fehlt dem Kriminal oder dem Genre, das finde ich so schade. Man könnte so viel erzählen in diesem Genre und man, es ist wahnsinnig schnell. Wir schreiben fast alle in Serie. Wir können ganz schnell reagieren auf gesellschaftliche Zustände und so. Und viele trauen sich das, glaube ich, einfach nicht oder es ist ihnen gar nicht bewusst, welche verknöcherten Verhältnisse sie zementieren, indem sie immer wieder diese alte Leier wiederholen.
Ja, total populär so sind ja Serienmörder seit 20, 30 Jahren. Es gibt kaum welche, aber die sind im popkulturellen Bewusstsein, scheint es an jeder Ecke einzugeben.
Das
und meistens
so
bringen sie Frauen um. Meistens sind es Männer, die Frauen umbringen, auf rituelle Weise.
Ja.
Und dann hat man immer noch so, ja, so nekrophile Elemente dabei und weltweit geht das irgendwie durch die Decke und ich sage mir so, bitte nicht noch ein Serienmörder. Der Einzige, der das erträglich gemacht hat, war Heinz Strunk mit der goldenen Handschuhe, weil das war völlig unglamourös und das war
wobei ich
der
auch
Realität
da sagen
abgeguckt.
Würde.
Auch da hast du das Gefühl, auch da hast du einen Einwand.
Naja, das ist mir zu viel Täterperspektive. Ich habe da keinen Bock mehr drauf.
Ja, okay, das stimmt. Die Frauen sind
die
auch
Frauen
da.
Frauen spiegeln nur diesen Schrecken.
Und seine Zerstörtheit
genau.
Und auch seine Trauer.
Also die männliche Hauptfigur spiegelt sich in den weiblichen Opfern, wenn man es jetzt mal runterbricht.
Ja, da würde ich dir auch
und,
recht
geben. Da bin ich, aber da habe ich halt einfach
trotzdem ein gutes Buch.
Ja, ich habe nur keinen Bock mehr drauf, es zu lesen.
Ja,
also merke ich
ja.
So richtig. Und
bist übersättigt mit dem
Kram. Ich bin da übersättigt, ja. Und das für mich absurdeste Beispiel ist Island. Die isländische Kriminalliteratur ist wahnsinnig blutig. Ja, echt, ey, da tropft das aus jeder Seite und brutal und Serienmörder. Und meine liebe Freundin und Kollegin Lilja Sigurðardóttir aus Reykjavik sagt immer, you know, we only have silly crime in Iceland. We have 1.5 murderers a year.
und dann aber man erzählt wird man scharf sie so, gestohlen.
Ja, und dann erzählt sie so, das ist halt die zwei Typen saufen und dann schubsen die sich so hin und der eine fällt halt mit dem Kopf auf den Steinboden, dann ist er tot. Und das ist dann einer von den 1,5 Toten, die wir in Island im Jahr haben. Und deshalb sagt sie, sie macht nur friendly crime, also sie macht nur Drogenschmuggel und Financial Crime und sowas, weil sie sagt, das entspricht überhaupt nicht der isländischen Realität. Das ist totaler Quatsch. So. Und das Verhältnis ist echt teilweise wirklich, das ist Hanebüchen. Und dann frage ich mich immer so, wenn dann so, es gibt, also ich kenne mich nicht wirklich aus mit südamerikanischer Kriminalliteratur, aber es gibt so ein paar tolle Frauen, die da schreiben. Und da geht es dann tatsächlich wirklich um eine ganz andere Gewalt, eine Straßengewalt und so. Also, weil die haben halt richtig Probleme damit, Gewalt und sofort.
Gut, das kennen wir von Breaking Bad und so, aber auch natürlich vielleicht so ein bisschen.
Aber sofort wird sich
verdreht.
Nicht mehr mit Serienmördern beschäftigt, sondern mit den real
Kartellen.
Existierenden Problemen, die so ein Land hat. Und wir haben einfach, uns geht es zu gut, glaube ich. Deshalb immer, wenn es einem Land zu gut geht, kommen die Serienmörder.
Ah. Ja.
Man könnte es mit Sarah Grant sagen: guck doch mal in die eigene Scheiße, schau doch mal in die Löcher, die sich hier auftun. Das
Serienmörder sind wirklich nicht das Problem. Das ist eher wie so ein Sündenbock, den man nimmt, um seine eigenen dunklen Gelüste oder Ängste da reinzugeben und dann kann man ihn nachher aufdecken oder töten und dann
genau, ist
man
aber das hast du sehr schön gesagt. Serienmörder sind nicht das Problem in Deutschland und deshalb muss man, finde ich, als deutsche Autorin oder Autor von Kriminalromanen auch ganz woanders hinschauen. Und da sollten wir uns mehr trauen. So,
kurzer Appell. Du.
Ich.
Hast zwei Krimis in deinem Leben gelesen.
Ja.
Emil und die Detektive und Das Ende der Lügen von Sarah Gran. Aber ja, du wusstest irgendwie intuitiv, dass meistens Männer irgendwas ermitteln, die ein Alkoholproblem haben. Woher wusstest du das? Aus dem Fernsehen oder
aus dem Fernsehen.
Gesprächen?
Beides wahrscheinlich. Einfach so ein Bild, das sich schon seit der Kindheit manifestiert hat. Dass es irgendwie klar ist, irgendwie der Ermittler ist männlich, vielleicht ein bisschen dicklich.
Henning Mankell, also das ist natürlich...
Stimmt,
das Wallander. Wallander war der große skandinavische Ermittler, der auch in den Feuilletons dann plötzlich rauf und runter gefeiert wurde. Also mit Henning Mankell ist dieses Genre aus der Schmuddelecke rausgetreten
so
in
wie
den 90ern.
Henry Maske als Boxer, Entschuldigung.
Exakt, ja, ne? Aber so, da ist es aus der Schmuddelecke rausgetreten ins Feuilleton und war aber tatsächlich auch dieses Dude-Feuilleton, das diesen etwas übergewichtigen, trinkenden Anti-Helden gefeiert hat,
genau
rauf
wie ich
und runter. Ja, ich sehe mich auch immer so.
Ich sehe mir einfach nur Ansehen.
Geschieden, alkoholkrank und dicken Wabau.
Und das ist totales kollektives Popkulturwissen
total, das
geworden.
Ist, also
das diffundiert so rein. Wissen, genau, ja, das ist kollektives Wissen. Aber das ist Wallander. Das ist, und das ist interessant, weil der überhaupt das in Europa erst möglich gemacht hat, aber ja, mit so einer total gleichförmigen Nummer dann wiederum, die er nur deshalb so diffundieren konnte in dieses...
Ich entnehme dem, dass du es nicht so gut findest.
Ja, das kann ich nicht. Ich habe das in den 90ern auch gelesen und so. Ja. Aber ich habe dann halt auch später mal wieder gelesen, als ich dann selbst schon anders drauf war oder mich auch ein bisschen entwickelt hatte oder eine andere, also mehr Haltung entwickelt hatte zu dem Genre und dachte dann auch, also da waren mir auch zu viele Frauen gefoltert. Und aber ich bin da vielleicht auch radikal. Ich möchte das nicht mehr sehen, ich möchte es nicht mehr lesen, ich möchte es nicht mehr schreiben, weil ich halt glaube, das ist so ein Bild total, immer, wenn man das immer wiederholt, dann wird es auch irgendwie Realität.
Oder? Also mir geht es ähnlich. Ich bin als Kind und Junge aufgewachsen mit sehr vielen Bildern, die so ein bisschen erotisch aufgeladen sind, wo Frauen am Marterpfahl stehen, wo Frauen wehrlos sind, wo Frauen in der Folterkammer sind, wo Frauen ermordet werden, wo Frauen Wasserleichen sind. Und du wirst als kleiner Junge, ich rede jetzt mal nur aus meiner Perspektive, da dauernd mit konfrontiert. Und ich glaube schon so nach irgendwie 15 Jahren, dass das was mit dem Gehirn macht. Total. Und mir geht es ein bisschen ähnlich wie dir. Ich habe auch früher sehr viele sehr harte Horrorfilme geguckt, auch so indizierte Sachen, auch solche Rape-and-Revenge-Filme und so. Dass ich heute sage, ich gucke immer noch gewalttätige Filme. Also, oder Filme, in denen Gewalt dargestellt wird, auch immer noch Filme, die da in der Hinsicht drüber sind, aber bitte nicht mehr diese Gewalt gegen Frauen. Ich kann es nicht mehr sehen. Es ist so, ich habe das Gefühl, da habe ich irgendwann mal mich dran vergiftet, fast schon.
Das ist auch giftig. Also es
auch
gibt
gerade mit dieser sexuellen Aufladung, dass das noch so erotisch präsentiert wird.
Es gibt ein ganz tolles Buch von Elizabeth Bronfen, nur über ihre Leiche.
Ah ja, davon habe ich gehört, ich habe es aber nicht gelesen.
Und das ist wirklich, das habe ich tatsächlich im Philosophiestudium gelesen. Ich habe mal ein paar Semester Philosophie studiert. Und da geht es tatsächlich um die weibliche Leiche in der Kunst. Also nicht nur in der Literatur, sondern
Ophelia
auch
Ophelia wurde so oft gemalt.
Genau, ja, auch in Bildern, in Filmen. Und das ist so erhellend. Und das Buch ist aus den 80ern, glaube ich, oder späten 80ern, frühen 90ern, nee, späten 80ern, glaube ich. Und wenn man das einmal gelesen hat, das fällt einem wirklich wie so eine Schlafbrille von den Augen. Und man denkt, Alter, stimmt. Also es geht immer so. Nur über die weibliche Leiche. Ganz, ganz viele große Werke der Kunst spielen damit und der Literatur. Und es geht immer nur darum, den männlichen Helden zu spiegeln. Und das ist total interessant. Also wenn man einmal anfängt, sich damit zu beschäftigen, kann man auch nur schwer aufhören, muss ich sagen.
Ja, und auch so zu zeigen, ne? Ja, wir stellen ja nur dar, wie die Wirklichkeit ist. Die Frau, das Opfer, der Mann, der Täter.
Genau.
Ne? Das zementiert aber zugleich natürlich diese Bilder und bestätigt sie irgendwo auch und lädt sie auch noch sogar mit so einer Lust auf.
Klar, und dann noch und der männliche Ermittler, der sich dann auch wieder am toten Körper einer Frau abarbeitet.
Ja, und eigentlich nur durch den toten Körper einer Frau überhaupt zum Helden werden kann. Ja, weil wenn die Frau nicht tot wäre, dann könnte er ja nicht der tolle Mann nachher sein. Ne? Ja, das ist übrigens dann ganz schön tiefgründig weil das ganz viel verrät.
Ja, aber vor allem unter der Prämisse, dass es ja, wie wir vorhin festgestellt haben, also die meisten Gewalttäten, die meisten Morde gibt es ja zwischen Mann und Mann.
Unter Männern.
Und dann finde ich es auch so spannend, okay, was ist denn jetzt vermeintlich interessanter an einer weiblichen Leiche als einer männlichen Leiche? Also warum ist die weibliche Leiche spannender? Warum ist diese, also...
Weil sie die Frau endlich schweigt.
Ich würde eine andere Interpretation anbieten, als dass die Frau endlich schweigt. Ich würde anbieten...
Sie ist ja eh schon Schutz. Also man, wenn man genau, jetzt den Stereotypen nimmt, dann ist das ja, okay, die Frau kann sich eh vor dem Mörder nicht schützen. Wie denn auch? Außer sie ist Claire de Witt und verprügelt alle.
Naja, der weiße Ritter rettet sie halt im Nachhinein noch. Also einen toten Mann kann man nicht retten als Kopf, aber
weil
die tote
Mann auch
Frau.
Kein Opfer sein
genau,
darf.
Aber die tote Frau, da hast du immer noch dieses Ritterliche.
Das ist bestimmt ein Element, aber ich würde auch noch Folgendes überlegen. Wenn man im Kino zeigt, wie ein süßes kleines Kätzchen, man verzeihe mir den Vergleich, mit einem Hammer totschlägt.
Wo geht das denn jetzt hin?
Pass auf, nein, wenn man ein süßes kleines Kätzchen mit einem Hammer totschlägt, sind die Reaktionen massiv. Wenn du zeigst, wie ein dickes Wildschwein mit einem Hammer totgeschlagen wird, ist das nicht mehr ganz so massiv. Und die Frau in dieser traditionellen patriarchalischen Lesart, die ist sanft, zart, weich, schutzbedürftig.
Ja, das ist die Fallhöhe.
Bisschen passiv, ja. Das arme, wehrlose Opfer, so schön. Und ein Mann kann das nie erreichen als an Opferqualität.
Ja, wobei.
Und wenn ein Mann umgebracht wird, ist so, naja, einer weniger. Frauen und Kinder zuerst.
Ja,
die
stimmt,
Männer sterben im Krieg, die Männer hauen sich eh da unter Scheiße. Wenn du heute in einem Kinofilm sitzt und eine Frau haut einem Mann voll irgendwas ins Gesicht, hast du meistens Gelächter. Wenn das andersrum passiert, ist Entsetzen. Mhm. Weil die Bilder so stark sind, dass die Gewalt auf jeden Fall nur vom Mann ausgehen kann. Das andere ist so... Ho, 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 ho.
Ja, die Zerstörung von Schönheit ist natürlich auch
die
krasser.
Schönheit, die Weichheit,
genau,
an die angebliche...
die potenzielle
das
Mutter.
Schützenswerte.
Ja, ja. Das ist natürlich nochmal was anderes.
Ja, also das hat so viele Ebenen. Ich finde es total interessant, sich damit zu beschäftigen.
Ja.
Was ist ein weibliches Opfer, was ist ein männliches Opfer? Und ich finde es super spannend. Könnte ich stundenlang mir den Kopf zerbrechen.
Gleichzeitig fand ich es aber so angenehm, dass genau diese Fragen bei Sarah Gwen keine Rolle spielen. Also du hast nicht die männlichen Opfer oder die. Du hast potenziell mehr männliche Täter, wobei die Täter eigentlich auch nicht wirklich Täter sind, sondern eigentlich auch Opfer ihrer eigenen Emotionen.
Sie gehen alle verloren.
Total. Und das fand ich so angenehm, weil es eben nicht nur dieses. Tote Frau liegt jetzt irgendwo und was machen wir mit ihr?
Mhm. Wie fandst du es denn, Nefeli, dass die Claire de Witt so eine Gewaltkompetenz hat? Hat dich das angesprochen oder abgestoßen?
Ich habe es hingenommen.
Es ist aber kein Rollenvorbild für dich.
Nein. Also,
zu sagen, ich hau ihm einfach die Fresse zu Klump, es reicht.
Nee. Da dachte ich, fand immer, das war eher so die... einer ihrer Symptome für diese ganzen Rauschsachen, die sie hat. Also, dass ich dachte,
mich bestimmt... spricht das total an.
Echt?
Ja, die Gewaltkompetenz, echt. Also ich.
Du findest es gut, wenn man sich verteidigen kann.
Total.
Ja.
Also,
verteidigen ist nett gesagt.
also sogar mehr. Also ich kenne das schon auch von mir, dass ich. Ich bin ja jetzt schon fast 50. Ich habe auch schon einiges erlebt, so auf der Straße nachts oder in meiner Wohnung oder in der Kneipe, die ich zuschließen musste oder so. Und ich kenne das von mir, dass ich dann so nachts im Bett liege und mir so vorstelle, wie ich genau dem so richtig die Fresse poliere. Mhm. Also wie ich dann plötzlich so Martial Arts mäßig so mit den Füßen und den Absätzen, wie ich das so kann. Und dann macht das echt so zack, zack, flap, 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 flap. Und dann liegt der da einfach auf dem Boden und sagt nichts mehr. Das ist natürlich, ich habe sowas nie gemacht. Wahrscheinlich könnte ich es auch nicht.
Martial Arts oder jemand umhauen?
Beides.
Okay.
Aber ich muss auch sagen...
Aber die Idee an... Jetzt, wie du eben gesagt hast, jetzt ist mal gut. Jetzt ist mal Schluss. Jetzt ist hier echt mal...
Ich gehe jetzt aus dieser Rolle, die mir hier zugeschrieben wird, mal raus. Ich
Sendepause,
darauf,
Alter.
Ja.
Quatsch mich nicht mehr nach Feuer an.
Mhm.
So, das kann ich total. Das hat mich, das, da muss ich sagen, das, ist, das, hat, das macht, macht mich richtig an.
Also, ich würde das auch mögen. Ich mochte andere Sachen, in denen sie einfach im Gespräch sehr aggressiv teilweise rüberkommt. Die Sachen, wenn sie mit einem, also einen Typen verprügelt, habe ich... Das waren für mich die literarisch schwächsten Stellen.
Ja, weil Action so schwer zu schreiben ist.
Ich habe es einfach nicht einfach also geglaubt. Also ich dachte immer so, okay, die wird doch irgendwie ein bisschen kleiner sein. Ich wusste auch, ich konnte mir mal so ihre Physik gar nicht richtig vorstellen. Mhm. Und dann hängt sie irgendwie an seinem Hals oder so. Und ich denke mir, wie soll das gehen? Die muss doch irgendwie auch kleinere Hände haben. Die gehen doch irgendwie
anders. Also Moment, das funktioniert auch meistens
Moment,
nicht.
Moment, da möchte ich mal einhaken. Ja, evolutionär sind Frauen in der Regel etwas kleiner und vielleicht auch im Durchschnitt körperlich nicht so muskulös. Aber das sind Aspekte, bei denen es, um die es bei Gewalt nicht besonders stark geht.
Du brauchst Technik und Brutalität.
Ja. Genau.
Und Schnelligkeit, Timing.
Du musst es einfach wollen.
Ja.
Und da Männer seit Jahrtausenden diese Gewaltkompetenz zugeschrieben bekommen, gibt es unter denen mehr, die das wollen und wollen sollen. Und unter den Frauen mehr, die denken, nee, ist nicht so mein Ding. Und ich habe ja auch so kleine Hände.
Mhm.
Aber erstens gibt es heutzutage Waffen. Also Schusswaffen sind die großen Equalizer in dieser Geschichte. Mhm. Wenn zwei Leute auf der Straße gehen, der eine ist eine kleine Frau, der andere ein großer Mann und beide haben eine Waffe.
Musst du nur besser
mal schauen, wir wissen es nicht.
Es geht auch um so ein Klicken. Also ich habe mal so einen Kurs gemacht, so ein paar Nachmittage lang, so einen Selbstverteidigungskurs. Und am Ende dieses Kurses kam dann dieser 110-Kilo-Typ auf einen zu. So, es war so ein Bulle, der war so engagiert. So ein, der
kam dann um die Ecke.
Der kam dann, der lief auf, ein ganz netter Typ. Vorher haben wir immer draußen gestanden zum Rauchen. Und dann kam der in seiner Rolle und sagte so, und ich laufe jetzt auf die zu.
Hintergrundmusik?
Ich dachte noch, nee, ich kann den doch nicht, ich kann den doch jetzt nicht treten. Und wenn, dann kam der aber, ne, und kam. Und ich dachte, und dann habe ich den so, ich habe ihn so vermöbelt, tatsächlich.
Herrlich.
Geil.
Ja, weil das dann irgendwie der Moment, oder du bekommst in solchen Kursen genau das nämlich beigebracht. Also, wenn das aus der Angst Wut wird und aus der Wut dann einfach Schlagkraft und Brutalität. Und ich muss sagen, also ich habe da überhaupt kein Problem mit, dass sie so ist.
Ich möchte noch einen Satz aus dem Buch zitieren.
Ach, das macht Ansem sehr gerne. Der liest noch immer gerne irgendwas vor.
Das finde ich toll, wenn du sowas hast. Ich könnte es jetzt gar nicht.
Ich habe ihn das letzte Mal dafür geschimpft.
Das ist doch schön.
Wie kann man in einer Welt überleben, die offenbar nur dazu gedacht ist, unsere Herzen zu brechen?
Wow. Love it.
Ja.
Es ist ein bisschen pathetisch, aber.
Genau, es ist so zwischen Pathos und irgendwo ist doch auch eine echt gefühlte Wirklichkeit dahinter. Ne?
Ja. Man muss das so stehen lassen, wie es ist. Man muss auch diesen Pathos auch mal genießen können.
Ja, also das Buch hat viel Pathos, es hat viel Krawall und es ist trotzdem kein blödes, kitschiges, verlogenes, den Verblendungszusammenhang befeuerndes Buch, sondern das Gegenteil. Es ist ein anarchischer Angriff auf Gewohnheiten, auf Sicherheiten, auf Lügen und auf die Mehrheit der Menschen, die lieber verdrängen als wissen wollen. Und das ist ein Triumph der Literatur, könnte man sagen.
Finde ich auch. Es gibt eine einzige selbstzufriedene Figur und mit der macht sie dann auch relativ schnell.
Kurzen Prozess.
Das finde ich ganz schön.
Und wenn ihr herausfinden wollt, wer diese Figur ist, dann lest dieses Buch.
Genau.
Toll. In so einer Radiosendung, Feli.
Simone, danke, dass du mich dazu gebracht hast, den zweiten Kriminalroman meines Lebens zu lesen. Ich glaube, es werden noch weitere Folgen.
Ich finde aber, das ist eine echt gute Spannbreite, die du da jetzt hast.
Erich Kästner und Sarah Gwen, ja.
Geil. Perfekt.
Okay, ja, also Simone, toll, dass du da warst. Ich habe jetzt nicht erwähnt, dass du mehrmals den Krimi-Preis in Deutschland gewonnen hast und auch andere Preise, weil man muss das gar nicht sagen, um zu wissen, dass du eine tolle Krimi-Autorin bist, denn das ist ja schon durch das Gespräch klar geworden, weil wer sich so leidenschaftlich für dieses Genre interessiert und dabei so hintergründig darüber nachdenken kann, der schreibt bestimmt auch tolle Krimis, die seien hier mit Sarah Grant zusammen mitempfohlen. Und wir hören uns dann irgendwann mal wieder mit Edgar Allan Poe.
Ich bin so gespannt drauf. Ich höre mir das auf jeden Fall an.
Cool.
Cool. Schöner. Wir haben eine Zuhörer.
Machst du noch einen Sekt auf?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, bitte. Ganz dringend.
Bye, bye.
Ahoi. Tschüss.